So, lobe den Herrn.
In all wisdom.
Ich schätze so sehr, dass der Herr weiter zu uns redet. Wenn der Herr nicht mehr redet, dann haben wir keinen Weg voranzugehen. Ich glaube, alle Heiligen können merken, dass es nicht die Brüder, die da reden oder geredet haben, sondern es ist der Herr, der in den Brüdern, es ist der Heilige Geist, es ist die Salbung, die zu uns redet. Wie sonst soll der Geist zu uns reden, wenn nicht durch treuen Brüder? Ja, durch die Gemeinschaft. Durch die Apostel, die Propheten, die Hirten. Ja. Und durch Vorbilder in der Gemeinde. Aber wir müssen dann auch alle ein geistiges Unterscheidungsvermögen haben, damit wir nicht alles ohne weiteres aufnehmen. Wir brauchen keinen blinden Leiter. Wir brauchen auch keinen blinden Folger. Wie Paulus gesagt hat, die Propheten lassen reden, zwei oder drei, aber alle müssen prüfen, müssen unterscheiden. Denn wir alle machen Fehler. Und oft reden wir Unsinn. Es ist eine Verantwortung nicht nur für die, die das Wort Gottes reden, sondern auch für die, die hören. Das ist auch eure Verantwortung. Wir sitzen hier in der Versammlung nicht nur, um zu hören, sondern um zu unterscheiden, zu prüfen, zu hören, was der Geist redet und nicht nur, was die Brüder sagen. Es ist nicht so einfach, dem Lamme zu folgen. Oh ja, wir folgen Christus, das sagen alle. Nein, es ist nicht so einfach. Deshalb müssen wir das Wort im Ganzen verstehen. Dem Lamme nachzufolgen, ja, dann müssen wir auch Paulus folgen, Petrus folgen, Jakobus folgen, Johannes folgen, Matthäus folgen. Wie soll denn der Geist des Herrn das Evangelium predigen, wenn nicht durch die Brüder? Durch dich, Rollo. Wer soll das Evangelium predigen in den Niederlanden, wenn du nicht predigst?
Wir predigen, Amen.
Und wie soll der Geist dann predigen? In Epheser 2, nach der Kreuzigung und Auferstehung, dann ist Christus gekommen, das Evangelium zu predigen. Ja, wie macht er denn Jesus das Evangelium zu predigen, wenn nicht durch Petrus am Pfingsten? Wer hat denn am Pfingsten geredet? Der Geist Jesu oder ist das Petrus? Warum muss dann der Heilige Geist noch Paulus und Jakobus in Antiochien schicken? Kann nicht der Heilige Geist und der Herr selbst dahin gehen zu predigen? Aber kannst du dir vorstellen, wenn Paulus und Barnabas Unsinn redet, oder wie Apollos, der am Anfang nicht mal das ganze Evangelium gewusst hat, nur die Taufe von Johannes, den Täufer, gepredigt, da haben die Leute keinen Heiligen Geist empfangen. Aber der Herr hat gewarnt, es gibt heute so viele falsche Lehrer, falsche Propheten. Deshalb Paulus sagte, prüfe alles, behalte das Gute. Wir sollen nicht alles glauben und aufnehmen, ohne zu prüfen. Wenn wir die Wahrheit sagen, liebe Brüder, dann haben wir keine Angst, dass die Leute prüfen. Wenn du aber Lüge sagst und selber nicht einmal sicher, dass du die Wahrheit redest, dann hast du Angst, dass die Leute prüfen. Wenn wir aber treu sind, die Wahrheit reden, dann lass jeden prüfen. Die Prüfung macht die Wahrheit immer klarer. Deshalb der Glaube, unser Glaube, wir haben keine Angst, durch Feuer hindurchzugehen. Denn am Ende wird es immer noch reiner, noch klarer. Alles, was vermischt, es wird verbrannt. Ist das nicht so? Ja. Und das müssen wir alle wissen. Hier in Zion, das Licht muss klar sein. Das Licht, das Sprechen des Herrn muss klar sein. Das Wort des Herrn muss klar sein. Nicht Unsinn reden. Ja, wie manche sagen, fliehet von neuer Lehre. Das heißt, der Herr redet nicht mehr etwas Neues. Wenn du etwas Neues hörst, flieht. Was? Sagte Paulus das? Fliehet, Unsinn. Fliehet, Sünde, Lüste des Fleisches. Alle diese negativen Dinge musst du fliehen. Aber das Sprechen des Herrn darfst du nicht fliehen. Du musst gehorchen. Schätzen, was der Herr redet. Es ist eure Verantwortung, die Verantwortung aller Heiligen zu prüfen. Sei berührt, die edler sind, weil sie geprüft haben. Nicht einfach das Wort von Paulus annehmen. Ja, jeder kann sagen, ich bin ein Apostel. Folget mir nach. Nein. Nicht blind folgen. Wir folgen dem Herrn, aber der Herr redet durch Menschen, durch seine Aposteln, Propheten und Lehrer in der Gemeinde. Aber ja, da müssen wir alle prüfen. Ich habe vor kurzem gehört, der eine hat gesagt, oh, wir sind nicht alle Priester. Nicht alle kann ein Opfer dem Vater bringen. Und dann sagt er, ich zeige dir eine Hintertür. Hintertür? Wo ist im Tempel eine Hintertür? Hat nicht der Herr in Johannes 10 gesagt, er ist der Tür. Und wer irgendwo einsteigt, oder durch Fenster, durch Hintertür, der ist ein Dieb. Wenn du Johannes 10 nicht kennst, dann denkst du, oh ja, und was ist der Hintertür? Dann sagt der Bruder, ich sage dir jetzt nicht. Meine Güte. Im Tempel Gottes gibt es nur Haupttüre. Wir müssen alle lernen. Das Wort Gottes ist so kostbar. Kostbarer als Gold, kostbarer als Silber. Und ihr denkt, es ist nur Leere. Nein, es ist unser Leucht, damit wir wissen, wie wir vorangehen mit dem Herrn. Wie können wir vorangehen ohne das Wort, ohne die Wahrheit? Die Wahrheit macht uns frei. Wir lieben und schätzen und folgen und gehorchen. Wende. Und es gibt eine Warnung, auch selbst Paulus hat gesagt, Buchstabe. Wenn du das Wort Gottes nur als irgendeine Lehre und Buchstabe nimmst, dann tötet es dich. Die Pharisäer und Schriftgelehrte, sie nehmen auch das Wort. Aber was für eine Wirkung. Was für eine Wirkung. Das Wort ist lebendig. Das Wort ist der Herr selbst. Johannes sagt, Gott selbst ist das Wort. Es ist der Ausdruck Gottes und es hat Kraft. Es ruft, was nicht ist und was nicht war, ins Dasein. Wenn du das Wort nicht kennst, was willst du dann machen? Dann hast du deine eigene Vorstellung, wie die Gemeinde aussehen sollte. Und dann eigene Auslegung. Und dann, wie 2. Petrus sagte, ja, am Ende die Unwissende, die Törichten, sie verdrehen das Wort Gottes. Weil das Herz verdreht ist, weil der Verstand verfinstert ist. Dann benutzen sie das Wort für ihre eigenen Gutdünken. Wie viele Leute verdrehen das Wort heute? Wer sagt, nach der Errettung gehst du gleich in den Himmel? Du bist schon qualifiziert, in den Himmel zu gehen. Und Himmel für sie ist ein Paradies, da wo du hingehen sollst. Was ist das? Das ist eine teuflische Lehre. Und jeder glaubt das. Ich möchte euch sagen, keine Botschaft von Menschen kann das lebendige, reines Wort Gottes ersetzen. Kein Buch, was von den Menschen geschrieben ist, kann diese heilige Schrift ersetzen. Es ist mir egal, wie fähig dieser Mann war oder jener, wie geistlich er ist, egal wie geistlich er ist. Sein Buch ist nicht ein heiliges Buch, sondern dieses Buch ist die heilige Schrift. Und kein Schreiben von anderen Menschen kann die Bibel, das Wort Gottes, ersetzen. Und deshalb ist es tut uns allen gut, selber die Bibel zu lesen und aufzunehmen, was Geist und Leben und bereit ist zu gehorchen. Ja. Menschenwort kann nicht Gottes Wort ersetzen. Deshalb haben wir am Ende von dem Wort Gottes die Zusammenfassung des Wortes Gottes in Psalm 19. Es gibt natürlich nicht nur Psalm 19, da musst du Psalm 119 reden, gell? Und sehen und lesen. Jedes Alphabet. Die Wirklichkeit ist das Wort Gottes. Deshalb, der Herr sagt, ich bin Alpha bis hin zu Omega. Was? Der Name des Herrn ist Alpha? ABCD? Was ist ABCD für dich? Buchstaben. WXYZ. Jeder Buchstabe ist der Herr. Er ist das Wort. Er ist der Anfang, er ist das Ende. Er ist der Erste, er ist der Letzte. Nicht du bist der Letzte. Keiner von uns ist qualifiziert, der Letzte zu sein. Die größte Sünde, ja, bist du qualifiziert und ich auch. Der Herr ist alles und in allem, sagte Paulus in Kolosser 3, Vers 11, Christus alles und in allem. Ist nicht Christus alles für dich? Wir denken, wir wissen, aber liebe Geschwister, wir wissen so wenig, du kannst es nicht vorstellen. Wir wissen so wenig, selbst dich selbst kennst du nicht. Wie gut kennst du dich selbst? Martin, nach so vielen Jahren, wie gut kennst du dich selbst?
Langsam ein bisschen besser, aber noch lange nicht.
Richtig. Bei mir genauso. Ich dachte, ich kannte mich. Und jeden Tag habe ich gesehen, meine Güte, ich kenne mich nicht. Und wie soll dann nicht Gott kennen? Gott kennen, oh meine Güte. Welch eine Anmaßung. Und dann werden sie auch noch Gott werden. Oh je. Yeah. So sind wir in unserem gefallenen menschlichen Natur. Und selbst wenn wir das Wort teilen, wir teilen nur so wenig, was wir wissen. Aber es gibt noch mehr, noch mehr. Ja, lass uns vielleicht jetzt noch kurz Psalm 19 lesen gemeinsam. Ja, Psalm 19, 8 bis 15. Ah, wo habe ich meine Schrift hier? Ja. Psalm, lass uns zum Psalm gehen. Psalm 19. Ja. Ich habe nicht die Zion-Version, gell? In meinem Computer. Ich habe es leider nicht. Aber ab Vers 8, die Vorschriften, das heißt die Schrift, was Gott gesagt hat, die sind richtig. Zuverlässig, richtig. Und erfreuend, das Herz. Ich lebe von Elberfelder. Es gibt Freude, das Herz. Wenn du das Wort liest.
Ups. John, du bist auf Stumm. Du bist auf Stumm. Du bist gerade auf Stumm. John, du bist stumm. John, du bist stumm?
John?
John, du bist stumm.
Mein Computer hat eigene Gedanken da, eigenen Willen. Wie wir alle. Wir haben auch unseren eigenen Willen. Ja. So, wir müssen Buße tun. Mein Computer muss auch Buße tun. Das Gebot, Jahwe ist lauter. Es ist so rein. Ich sage euch, nichts ist reiner als Gottes Wort. So lauter, ehrlich. Der Herr wird nie dich und mich und uns anlügen. Nein, jedes Wort ist Wahrheit. Die Wahrheit macht uns frei. Erleuchten die Augen. Sonst sind wir alle blind. Deshalb folgen wir auch blind und prüfen nicht. Das Problem ist nicht, dass wir folgen. Das Problem ist, dass wir blind folgen. Das ist das Problem. Und die, die sagen, folget keinem Menschen, warum sagen sie das euch? Dann wem sollen sie folgen? Dann soll man ihnen folgen, die gesagt haben, ihr sollt keinem Menschen folgen. Aber wir folgen dem Wort, dem lebendigen Wort Gottes. Deshalb sollen jeder von uns selbst das Wort mit reinem Herzen lesen. Mit einem heiligen Herz lesen. nicht einem verkehrten, verdrehten Denksinn. Nein, deshalb brauchen wir die Erneuerung unseres Denkens. Ja, wenn wir schon oft auch das Sprechen des Menschen missverstehen, ja? Hast du nicht Menschen missverstanden, auch in der Gemeinde? Dann bist du beleidigt und hast du missverstanden. Und selbst wenn wir was reden, reden wir so unklar, dass die Leute auch verstehen und nicht verstanden haben. Dann streiten wir. Ja, das Wort Gottes erleuchtet unsere Augen. Ich möchte erleuchtet werden.
Amen.
Aber was kann meine Augen, was diese Augensalbe, was wir von dem Herrn, von dem Herrn nehmen sollen, kaufen sollen, damit unsere Augen gesalbt werden zu sehen. Wir sind alle blind geboren. Nicht blind von den weltlichen Dingen, meine Güte. Wir haben große Augen, weltliche Dinge zu sehen. Aber geistliche Dinge zu sehen, sind wir alle blind. Deshalb, als Jesus kam auf diese Erde, sie haben ihn nicht gekannt, sie waren blind. Der Herr sagt, Augen habt ihr und seht nicht, Ohren habt ihr und hören nicht. Ja, was haben sie nicht gehört? Sie haben keine geistliche Stimme des Herrn gehört. Sie haben die Dinge Gottes nicht gesehen, obwohl es vor ihren Augen gestanden ist. Der Herr war dort, sie haben ihn nicht gesehen. Und was sehen wir dann? Ohne das Wort Gottes, voller Geist und Leben, dann sehen wir nichts. Du hast die Lehre, aber du siehst nicht. Und dann die Furcht, Jahwe ist rein, bestehen in Ewigkeit. Wenn wir zum Worte Gottes kommen, unser Herz ist sehr wichtig. Die Furcht, Ehrfurcht des Herrn, das Sprechen des Herrn, muss man es hochachten. Wir reden das Wort des Herrn so lose, so, ja, wie ich gleich jetzt denke, dann rede ich. Nein, Paulus sagt, ihr wollt was ein Beweis haben, wer in mir redet, nämlich Christus. Wir müssen verlangen und prüfen, wer redet. Aber wenn ich keine Furcht des Herrn habe, sondern nur irgendwas hören, Unsinn hören, oh ja, der hat gesagt, dieser hat gesagt, ja, weißt du, was haben sie gesagt? Ohne die Ehrfurcht des Herrn in unserem Herzen kommen wir zum Wort Gottes. Kein Wunder, haben wir so viele komische Dinge nicht gesehen, sondern entstanden aus unserem verdrehten Denksinn, Finsternis in unserem Verstand. Aus verhärtetes Herzen. Deshalb haben sie argumentiert mit dem Herrn. Und das Wort des Herrn ist nicht für unsere Argumentieren. Deshalb argumentiere ich nicht so gerne. Früher vielleicht, ja, als ich jung war. Ich möchte Menschen überzeugen. Heute? Nein. Warum? Weil ich Gottes Wort respektiere. Wenn du nicht hörst, dann hörst du nicht. Ist okay. Was soll ich tun? Deshalb sagte auch Petrus, wenn du zum Worte Gottes kommst, musst du zuerst alles das wegnehmen, alle Bosheit, alle Verdrehungen, alle Sünde, alle Herzenshärtigkeit, alle Schmutz, musst du zuerst wegschaffen, alle Streitigkeiten, Fleisch und alle diese Dinge, dann komme wie ein neugeborenes Kind zum Worte Gottes. Zu dem reinen Milch des Wortes. Aber wenn dein Herz nicht rein ist, du kommst zu Gottes Wort, du kannst nichts verstehen. Selbst wenn ich es erkläre, du kannst es trotzdem nicht verstehen. Dann gehst du nach Hause und denkst wieder und dann kommt die Verdrehung wieder. Dann kommt Zweifel wieder. Und dann denkst du, du hast recht. Es ist nicht so einfach, mit dem Wort Gottes umzugehen. Deshalb brauchen wir diese Furcht, Ehrfurcht des Herrn. Ja. Die Furcht, diese Ehrfurcht, Jahwe, ist rein, lob den Herrn. Ein reines Herz ist ein Herz, das Ehrfurcht hat vor Gott. Ja, wenn du ihn kennst, dann fällst du zum Boden. Auch der Bruder Daniel, er hat so viel gesehen von diesem wunderbaren Herrn, der so heilig ist. Und als er diesen Herrn gesehen hat, hat er seine alle Kraft verloren. Er lag dort wie ein Kranker, der gar nicht sich bewegen konnte. Aber du und ich, wenn wir die Bibel lesen, dann sind wir am Ende noch stärker, ja, zu tun nach unserem Willen. Oh, meine Güte. Eine falsche Reaktion, ja. Und es muss bestehen in Ewigkeit. Die Rechte, ja, wir sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Wie kann ein Ungerechter das gerechte Wort Gottes lesen? Schau mal, diese krumme Rechtsanwälte. Wenn sie das Gesetz lesen, ist es alles krumm. Weil der Mann krumm ist. Deshalb wollen sie die Verfassung wegwerfen und ändern. Wenn ein Dieb die Verfassung liest und das Gesetz liest, es ist alles krumm. Glaubt ihr an die Rechtsanwalt heute, diese Lawyers, wie sagt man auf Deutsch, Anwälte, gell? Die sind alle krumm. Sie sind nicht für das Gesetz. Sie sind gegen das Gesetz. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir zu dem Wort Gottes kommen mit einem offenen, reinen Herzen, dass der Herr zuerst uns reinigen. Warum halten wir das feste, ungesäuerte Brote? Jeden Morgen muss ich mein Herz und sage dem Herrn, Herr, räume aus alles, was in meinem Herzen ist. Es ist wichtig. Die Rechte, ja, wir sind Wahrheit. Johannes im Gebet des Herrn, heilige sie durch die Wahrheit. Deine Worte ist die Wahrheit. Das reine Wort. Nicht nur die reine Milch des Wortes, sondern auch reine, feste Speise. Und was ist reiner als das Wort in der Bibel selbst, sagt es mir. Wir tun viele Salz und Pfeffer rein. Und viele eigene Gedanken tun wir rein in das Wort Gottes. Sie sind gerecht allesamt. Sie, das Wort Gottes, die köstliche sind also Gold und viel gediegenes Wort. Und süßeres Honig und Honig sein. Ist das wahr? Ist das Wort Gottes süß für euch? Oder ist es bitter? Zumindest muss es süß im Mund sein. Ja? Dann, wenn du es schluckst, dann ist es bitter, es ist wirksam in dir. Dann es stellt bloß das, was verborgen ist in deinem Herzen, dann wird es bitter. Aber es muss mindestens süß sein in deinem Mund, oder? Süßer als Honig und Honig sein. Auch wird ein Knecht durch sie belehrt, meine Güte. Jeden Tag brauchen wir solch eine Belehrung durch dieses wunderbare Wort, reine Wort. Deshalb sagt auch Sprüche, wie soll ein junger Mann sich bewahren von der Sünde? Ja, wie? Indem er das Wort im Herzen, in seinem Herzen bewahrt. Und nicht nur ein bisschen, sondern reichlich bewahren. Sondern dort muss es verborgen werden als ein Schatz. Dein Wort habe ich in meinem Herzen gut bewahrt, auf dass ich nicht sündige gegen dich. Wenn unser Herz voller Lüste des Fleisches sind, dann sündigen wir ohne weiteres. Ja? Dann tun wir nach der Lust des Fleisches, Lust der Augen, Hoffart des Lebens. Ja. Aber wenn das Wort reichlich, wie Paulus gesagt hat im Kolosserbrief, lasst das Wort Christi reichlich wohnen in eurem Herzen, dann werden wir weniger sündigen. Denn dieses Wort wird uns bewahren und stärken und Licht geben. Ja. Ups, ja, sehen wir hier. Im Beobachten derselbe ist großer Lohn. Wir müssen es beobachten, halten, gehorchen. Das Gesetz ist da, damit wir halten, nicht damit wir es brechen. Deshalb diese Gesetzlose, sie wollen die Verfassung von diesem Land wegwerfen. Sie wollen das Gesetz des Landes ändern. Kannst du dir vorstellen, wenn die Mafia das Gesetz ändern, was für ein Gesetz werden sie dann uns geben? Ne? Oh, Herr, Herr. So, wie willst du dann diesen Lohn empfangen, wenn wir nicht das Wort Gottes festhalten und danach tun und danach wandeln? Verirrungen, wer sieht sie ein? Von verborgenen Sünden reinige mich. Auch von übermütigen Presumption. Wie sagt man auf Deutsch?
Presumption. Vermessenheit.
Von Vermessenheit. Bist du nicht vermessen? Sind wir nicht alle vermessen? Das Wort vermessen hat eine wunderbare Bedeutung. Das heißt, du hast falsch gemessen. Du misst alles nach deinem Standard, nach deinem menschlichen Denken, nach deinem Verstand. Es ist immer zu kurz. Das neue Jerusalem, diese heilige Stadt, die heilige Stadt wird gemessen mit einem goldenen Messschnur. Es ist ein lebendiges Messschnur. Ein Reed, ein Rohr. Dieser Standard ist lebendig. Das ist ein göttlicher Standard, ein goldener Rohr. Aber du misst nach deinem fleischlichen Messschnur. Deshalb passt es alles. bei dir, wenn du misst, passt alles. Du bist vermessen. Dann gilt alles. Dann hast du auch Frieden, alles zu tun. Auch von Vermessenheit, der Sünde der Vermessenheit. Halte deinen Knecht zurück, nicht nur zurück, sondern fern zurück. Nicht nur ein paar Meter zurück, dann kommst du gleich wieder dahin. Fern zurück. Lass sie mich nicht beherrschen. O Herr, was herrscht über dich? Das Wort Gottes oder deine Vermessenheit? Die Sünde der Vermessenheit. Deshalb hast du Probleme und habe ich Probleme in unserem täglichen, auch persönlichen und Gemeindeleben, weil jeder von uns so vermessen ist. Du misst nach deinem Rechnen ab. Und ich messe nach meinem Standard und dann streiten wir. Und dann messen wir einander. Ja, du misst mich, und es gefällt dir nicht. Ich messe dich und es gibt viele, was bei dir mir nicht gefällt. Und dann was dann? Wie bauen wir dann die Gemeinde? Jeder hat seinen Standard. Dann wie soll deine Gemeinde aussehen? Dann sagen wir, wir sind die Gemeinde. Wer ist denn der Standard in der Gemeinde? Zion, wir wollen Zion bauen. Nach welchem Standard messen wir Zion? Ja. Lass sie mich nicht beherrschen. Denn dann bin ich tadellos und bin rein von großer Übertretung. Seht ihr, wenn wir mit unserem eigenen Standard alles messen oder vermessen, dann machen wir große, große Übertretung gegen Gott. Gegen Gott. Haben wir keine Angst vor Gott? Heute habe ich Angst, Gottes Wort falsch oder ein bisschen zu verdrehen. Wer bin ich, dass ich wagte, das zu tun, hat nicht der Herr am Ende der Bibel uns gewarnt? Wer hinzutut, werde ich die Plage hinzutun. Wer etwas wegnimmt von dem Wort Gottes, werde ich den Anteil von dem Baum des Lebens wegnehmen. Ne? Ist das nicht ernsthaft genug? Deshalb müssen wir lernen, nicht nur ja, die Bibel lesen, sondern auch lernen, mit welcher Haltung. Mit welcher Haltung. Ja. Dann wird unsere Rede, dann lass die Rede meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Jahwe. Jahwe, der Herr, unser Retter, der heilige Gott, mein Fels und mein Erlöser, dann wird unsere Rede im Hause des Herrn oder egal wo wir sind, sei es zu Hause, in der Familie, zueinander, zu der Frau, zu den Kindern und die Kinder zu den Eltern, dann wird es angenehm sein vor dem Herrn. Wenn du zu Hause anders redet als in der Versammlung, bist du ein Heuchler. Ja. O Herr, wie wichtig dein Wort ist. Und dieses Wort wird uns heiligen. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Es ist unser Standard. Sei nicht vermessen. Es ist eine Sünde, eine große Sünde. Und wenn wir vermessen sind, dann werden wir noch größere Sünden begehen. Und davor müssen wir Angst haben. Deshalb sagte Paulus, wie auch heute Morgen die Brüder schon mehrmals gesagt, gell? In 2. Korinther 7, Vers 1, wir müssen die Heiligung vollendet. Wie? Durch das Wort und in der Furcht Gottes. Wenn du das Wort Gottes, Gottes Wort, seine Rechte, wenn du davor keinen Furcht hast, du hast keinen Ehrfurcht hast, dann dein Lesen, es ist mir egal, wie viel du liest, es hat keine Wirkung. Du kennst, wie du fahren sollst. Das Gesetz sagt so klar, aber du fährst anders. Du fährst nicht nach dem Gesetz. Das ist das Problem. So was nützt das Gesetz? Wir sagen, wir sind im Geist, aber dann zerbricht du das Gesetz. Meinst du, ein geistlicher Mensch zerbricht das Gesetz? Wie soll ein Mensch geistlich sein? Und dann tut alles, was gegen das Gesetz ist, gegen das Wort Gottes ist. Bist du im Geist? So, die Reihenfolge ist so wunderbar. Unser Gott ist heilig. Ich schätze die Mitteilung, einfach und reines Worte Gottes doch zu zeigen, wie wir heilig sein sollten, steht überall geschrieben. Gell? Auch in Petrus, wie auf Petrus sagt, der heilige Gott in eurem Herzen. Das hat er ein Zitat von Jesaja. Gell? Ja. Wenn du Zeit hast, musst du in das Wort Gottes hineinforschen, zu sehen, wo alle die Heiligung, dieses Wort heilig sein. Ja? Werdet heilig, weil ich heilig bin. Das ist im 3. Buch Mose. Besonders den Priestern hat er das gesagt. Es gibt nicht ein Priester, der nicht heilig sein sollte. Das ist die Hauptqualifikation, ein Priester zu sein. Ja, also wenn jemand sagt, ja, nicht jeder kann ein Priester sein, dann muss ich Amen sagen. Und was ist die Qualifikation? Oh, er soll so viel wissen? Nein, er soll heilig sein. Das heißt, wenn du sagst, du bist nicht qualifiziert, dann würde ich sagen, jawohl, weil du nicht heilig bist. Aber dann sagte dieser Bruder, ja, wir sind zwar ein Königreich von Priestern, aber nicht alle sind Priestern, der Rest ist eine heilige Nation. Das ist Unsinn. Wie kannst du ein Königreich von Priestern sein und nicht eine heilige Nation sein? Und wenn du heilige Nation, dann sollen alle heilig sein und Priester sein. Warum im Neuen Testament? Paulus hat uns benannt als die Heiligen. Ne? Sam, didn't we call the saints saints? Oh, how are the saints? The saints. Liebe Heiligen, wir haben uns gegenseitig als Heilige genannt. Ne? Bin ich wert, diesen Namen genannt zu werden? Bin ich würdig? Bin ich wirklich heilig? Ja, heilig in dem Sinn, dass ich berufen bin. Ja, okay, ich gebe zu. Aber die Heiligung hat viele Bedeutungen. Es geht noch tiefer als nur, dass ich berufen bin, gerettet bin, wiedergeboren sind, bin. Wie ist es mit dem Wandeln? Was sagte Petrus? Sei heilig in allen eurem Wandeln, wie der Vater heilig ist. Meinst du, der Vater ist nur manchmal heilig? Im Himmel gibt es diese Seraphim, die vier lebendige Wesen, die Tag und Nacht sagen nur drei Worte. Nur ein Wort, aber dreimal jedes Mal. Was war dieses Wort, Rollo? Ich habe schon
heilig,
vergessen.
Was haben Sie heilig, gesagt? Heilig, heilig.
Und wie oft haben Sie das gesagt?
Oh. Mehrmals, ohne Ende.
Ohne Ende. Nur beim Tag?
Ewiglich.
Auch bei der Nacht?
Oh ja, es gibt keine Nacht sowieso.
Heilig, 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 heilig. Oh ja, du sagst, hör auf, John.
Nein, es ist wunderbar.
Aber das sagst du nie so, gell? Das sagen wir nicht. Was, warum diese vier lebendige Wesen sagen immer heilig, heilig? Weil wir Menschen so gefallen sind, wir sind so unheilig. Dann sagen wir jeden Tag ohne Worte unheilig, 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 unheilig. Du brauchst gar nichts zu sagen, weil du unheilig bist. Die ganze Schöpfung Gottes sind gefallen. Menschen samt Tiere samt die ganze Schöpfung. Deshalb gibt es die vier lebendige Wesen. Gott möchte sie heilig. Aber Satan ist gekommen und hat seine Sünde, sein unheiliges Wesen in uns hineingewirkt. Und wir denken, wir sind so gut, da ist keiner, der heilig ist. Nein, nicht einer. Auch als wir gerettet sind, auch nachdem wir wiedergeboren sind. Warum hat Paulus uns als die Heiligen genannt, um uns daran zu erinnern, du musst heilig sein, wie der Vater heilig ist. Wie der, der uns berufen hat, heilig ist, müssen wir auch heilig sein. Wir sagen, wir sind die Gemeinde. Was für eine Gemeinde? Eine unheilige Gemeinde gibt es nicht. Eine unheilige Nation wird der Herr es vernichten, wie damals das Volk Israel, damals die Nation Israel. Als sie so unheilig geworden ist, dann sind sie immer noch die Nation Gottes. Der hat sie verrottet, der hat Nebukadnezar eingeladen, alles zu zerstören. Der hat Titus eingeladen, überhaupt die ganze Nation da zu vernichten, ne? Und der Herr hat gesagt, sogar zur Gemeinde in Ephesus, wenn ihr die erste Liebe verlässt und nicht Buße tust, ich nehme den goldenen Leuchter weg. Was für ein Leuchter ist das? Eine unheilige Gemeinde, ist keine Gemeinde. Und du denkst, du bist immer noch die Gemeinde. Wer richtet, wer sagt, wer die Gemeinde ist, das sagt er, nicht ich, nicht du, nicht die Ältesten. Was nützt es, wenn wir sagen, wir sind die Gemeinde, aber der Herr sagt, nein, du bist gar nichts. Wer hat recht? Wer hat recht? Nach deiner Messnur bist du die Gemeinde. Nach dem goldenen Messrohr. Ich weiß nicht, was du bist. Und daher ist es so gut, diese Heiligung und das Wort Gottes, diese zwei Botschaften, diese zwei wunderbaren Worte, so wichtig, zusammengehören. Ich danke dem Herrn für die treuen Brüder. Es berührt so sehr mein Herz. Ich brauche das Wort. Ich muss dieses Wort hören. Ja. Dann können wir Zion bauen. Diese Reihenfolge ist wichtig. Ach, in halbe Stunde können wir nicht über Zion reden. Es ist nicht möglich, Brüder. Aber ich vertraue dem Herrn, dass der Herr durch den Heiligen Geist, durch die Salbung eure Augen öffnet und euch das zeigt. Und gerade hier in Petrus spricht Zion in kurze Worte, hat er alles gesagt. Zuerst brauchen wir Christus nicht nur als Erlöser, nicht nur als Retter, sondern als einen lebendigen Stein. Für Gott so kostbar, kostbar nicht in Bezug auf Errettung. Errettung ist kostbar, natürlich für uns, weil wir gefallene Menschen sind. Wir brauchen Errettung, sonst gehen wir ewig verloren. Aber ich muss auch Christus kennen, was für Gott so kostbar ist. Für was? Für was? Für den Aufbau Zions, für den Aufbau der Gemeinde. Ein lebendiger Stein, so kostbar für Gott. Der Herr ist gekommen, nicht nur um uns zu retten. Der Herr ist gekommen für das Haus Gottes. Was hat in seinem Herz gebrannt? Nicht die Sünder, dass er gesehen hat, dann hat er sein Herz gebrannt. Nein, sein Herz hat gebrannt für das Haus des lebendigen Gottes. Was in seinem Herzen gebrannt hat, ist Zion. Zion.
Amen.
Deshalb ist der Anfang des Evangeliums nicht: tue Buße, weil ihr Sünder seid. Das war nicht der Anfang des Evangeliums. Der Anfang des Evangeliums in Matthäus ist: tue Buße, denn Zion kommt, das Himmelreich kommt. Und wir müssen beten: Vater, dein Reich komme. Das ist das Erste. Nicht: Vater, dass viele Menschen gerettet werden. Nein. Vater unser im Himmel, dein Name soll verherrlicht werden. Dein Reich muss kommen. Zion muss kommen auf diese Erde. Und dein Wille soll geschehen. Was ist dein Wille? Was ist in deinem Herzen? Oh, wir sind Gemeinde, Gemeinde. Ich möchte euch heute Morgen daran erinnern, Gemeinde ist kein Name, es ist nur eine Versammlung. Deshalb für viele Heiligen, für viele Christen, alle Christen, Gemeinde ist für sie nur eine Sonntagsversammlung. Aber Zion ist nicht nur eine Versammlung. Zion ist die Stadt des großen Königs. Ist der heilige Berg, gleich im Psalm 2. Ich habe meinen König gesalbt, eingesetzt auf meinem heiligen Berge. Hier ist der König, nicht der Papst, nicht der Bischof, nicht ein Leitender, der sich behauptet, er hat eine hohe Position und alle müssen auf ihn hören. Zion, gleich im Psalm 2. Und wir müssen ihn fürchten. Wir müssen den Sohn, den König, den Gesalbten küssen, lieben. Sonst hat Gott gewarnt, werdet ihr gerichtet. Das ist Zion. Ich habe so viele Verse zusammengefasst in Psalmen. Was kann ich machen? Ihr habt die Bibel, ihr könnt selbst forschen, okay? Ihr braucht mich nicht, die Bibel zu forschen. Ihr könnt selbst forschen. Zion, die Schönheit des Herrn. Schön ragt empor die Berge Zion. Das ist der höchste im Universum. Auf der Seite des Nordens. Das ist Nord ist am höchsten. Da, wo der König wohnt. Die Stadt des großen Königs. Und es ist ein heiliger Berg. Und Gott ist heilig in Zion. Auch Jesaja sollte die Verse zusammensammeln. Es ist eine heilige Stadt. Jerusalem ist eine heilige Stadt. Zion ist eine heilige Stadt. Deshalb möchte der Herr eine heilige Gemeinde, ohne Makel, herrlich. Wir reden nur, wir sind die Gemeinde. Was für die Frage ist, was für eine? Selbst wenn ihr sagt auf dem Grund, okay, der Grund ist nur Dreck. Sind wir heilig? Sind wir makellos? Vor grundlegende Welt, Gott hat uns gewählt, damit wir Kinder Gottes werden, ist das? Nein, damit wir heilig sein, ohne Makel, vor ihm zu stehen, in Liebe. Die Brüder haben recht, wenn wir den Herrn nicht lieben, da kann er nicht heilig sein. Und wenn du den Herrn liebst, dann musst du auch sein Wort lieben und danach tun. Dann können wir Zion bauen. Und deshalb müssen wir den Herrn kennen als diesen lebendigen Stein, nicht nur der Retter, nicht nur wiedergeboren. Und deshalb ist der Herr besonders für Gott kostbar, sehr kostbar. Aber diese Juden damals, das Volk Gottes, Gott hat sie genannt als Bauleute, gell? Was sind wir? Wir sind Bauleute. Wir sind nicht nur Bauleute, sondern ja, wir sind heilige Bauleute. Ha? Bitteschön. Ha? Wie Petrus gesagt hat, heilige Frauen, müssen wir auch heilige Brüder haben und heilige Männer und heilige Kinder. Warum denn nicht? Deshalb heilig, 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 heilig. Deshalb heißt es Heiligtum. Deshalb heißt es Allerheiligste. Es gibt nicht nur Heiligtum. Wenn du aber draußen bist, das ist nicht so heilig draußen. Aber wenn du reingehst als Priester, musst du heilig sein. Dann musst du noch weiter hingehen zur Allerheiligsten. Ist das nicht wunderbar? Sagt das uns nicht etwas? Wie kann ich, der nicht so heilig bin, einfach in das Allerheiligste reingehen, dann muss man mich tot hinaustragen. Dann lieber bleibe ich draußen, damit ich noch ein bisschen atmen kann. Gell? Ohne Furcht hineinzugehen vor dem Thron der Gnade heißt nicht, okay, ich komme, wie ich bin. Nein, ich muss mein Herz besprengt werden von einem bösen Gewissen. Wenn ich aber denke, na, ja, ich habe kein Problem, ich habe das Blut, ich nehme das Blut und laufe hinein. Nein, nein, dann muss mein Leib noch gereinigt werden mit dem reinen Wasser des Lebens, weil ich unrein bin. Deshalb gibt es ein Waschbecken. Da muss ich noch heilige Kleider, priesterliche Kleider anziehen, bevor ich hineingehe. Dann kann ich ohne Furcht vorwärts kommen. Du darfst nicht nur Hebräer 4 lesen und dann auch Hebräer 10, nur 19 lesen. Lass uns gehen ohne Furcht hineinlaufen. Nein, nein, du musst noch weiterlesen, Vers 22 lesen. Du liest so wenig. Es gibt viele Voraussetzungen. So, die Heiligung ist so wichtig, lieber Bruder. Wir sollen nicht nur Bauleute sein. Guck mal, damals, als Jesus dort war, waren die Bauleute nicht nur unheilig, sondern sie sind böse. Sie sind Otterngezüchte geworden. Wie können Otterngezüchte den heiligen Tempel Gottes bauen? Kannst du dir vorstellen? Du möchtest das Haus Gottes bauen mit dem Fleisch? Ich sage euch, da muss ich weinen. Ja? Deshalb hat es nicht funktioniert bis zu dem heutigen Tage. Jeder behauptet, sie sind das Haus Gottes. Jeder, ja. Auch die Denominationen, sogar die katholische Kirche, obwohl sie im Haus des Teufels sind, haben sie es genannt als Haus Gottes. Obwohl der Teufel dort wohnt. Aber sie sagen, sie sind das Haus Gottes. Jeder sagt das. Heute wage ich nicht einmal zu sagen, wir sind Zion. Aber ich sage, Herr, wir wollen Zion werden. Es spielt keine Rolle, wenn ich sage, wir sind Zion. Und wenn der Herr sagt, nein, ihr seid nicht. Mindestens, ihr seid noch nicht. Es gilt nur, wenn der Herr kommt und dann sagt er, ihr seid, wenn der Richter kommt. Der Herr ist der Richter im ersten Buch Mose, er ist der Richter der Lebendigen und den Toten. Ja? Des Toten. Oder der Toten. Ja? Er ist allein der Richter. Von denen, die lebendig sind, wir sind heute lebendig. Aber es gibt auch die Toten. Der Herr wird alle richten. Ne? Deshalb sagte Paulus, richte nicht so früh. Warte. Das Gericht kommt noch. Nicht das, was du sagst, heute gilt. Denn mag sein, du bist heute Zion und morgen bist du schon gefallen. Ne? Deshalb. Brüder, müssen wir uns demütigen vor Gott. Die Bauleute, sie haben den Baustein, diesen Eckstein. Ja, der Herr ist gekommen, um den echten Zion, den Tempel Gottes, der heilige Tempel, das heilige geistliche Haus zu bauen, nicht mehr mit toten Steinen. Ja. Deshalb ist der Herr so kostbar als ein Stein. Ich möchte den Herrn nicht nur als mein Leben erfahren, sondern dieses Leben soll mich zu einem Stein fest im Herrn. Ein Stein ist fest. Ja. Auch das deutsche Brot ist nicht fest genug. Du kannst nicht ein Haus bauen mit einem deutschen Brot. Amerikanische Brot sowieso nicht. Volle Luft. Aber mit irdischen Steinen ist auch nicht. Erinnere, wir sind auf Staub gebaut, auf Ziegelsteine. Das geht auch nicht. Und lebendige Steine ist auch noch nicht ganz ausreichend. Es muss umgewandelt werden zum kostbaren Steine. Und das hat Petrus verstanden. weil der Herr seinen Namen geändert hat, von Simon zu einem Stein gemacht. Dass, wenn ich Petrus wäre, hätte ich diesen Namen und diese Namensänderung nie vergessen. Leben bedeutet Umwandlung. Wirklich, guck mal, Roland, wie alt bist du jetzt?
61, glaube ich.
Ach, so jung, so jung. Ich wünsche, ich wäre 61.
Amen.
Aber leider bin ich nicht. In diesen 61 Jahren, weil du eine lebendige Person bist, okay, du bist kein toter Mann, gell? Ein Toter kann keine Änderung mehr, ja, eine Änderung, aber bis zum Schlechten, gell? Am Ende volle Würmer, ja? Und stink. Aber wenn du lebendig bist, du änderst dich dauernd. Leben bleibt nicht immer dasselbe.
Ja, Amen.
Ein lebendiger Stein ändert sich immer.
Mhm. Amen.
Ja. Vor 40 Jahren, als ich dich getroffen habe, du warst noch jung.
Ja. 17.
Aber heute hast du kaum Haare mehr. Und ich auch.
It's okay.
Lach nicht.
Wir ändern uns dauernd, weil wir lebendige Personen sind.
Amen.
Meinst du, ein lebendiger Stein bleibt immer so und nicht keine Änderung?
Mm-mm. Ja.
Nicht nur lebendig, aktiv. Na, aktiv bedeutet nicht lebendig. Nein. Das ist unsere Vorstellung. Wahres Leben, auch ein Pflanzenleben, das wächst immer. Und es wird immer erneuert, die Erneuerung. Und die Toten werden abgeschnitten. Alles, was tot ist, wird abgeschnitten. Und dann wächst es und wird frisch und lebendig. Und bringt Frucht hervor. Auch Tiere ändern sich, weil es lebendig ist. Wenn etwas lebendig ist, dann gibt es tägliche Änderung, Umwandlung. Aber schau mal die Gemeinde an. Jahr für Jahr bleiben wir derselbe. Das ist nicht Leben. Sogar, ja, haben wir Änderung, aber zum Schlechteren. Ist auch eine Umwandlung. Das Volk Israel ist auch umgewandelt. Nicht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Unheiligkeit zu Unheiligkeit. Das ist auch eine Umwandlung. Am Anfang war gut, am Ende war tot. Aber wenn es Geist ist und Leben ist in uns allem, dann sehen wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir wollen Christus noch mehr genießen als Eckstein. Was ist ein Eckstein? Wir sind zusammengefügt durch Jesus Christus. Aber seid ihr zusammengefügt wirklich in der Gemeinde, in Europa? Habe ich gesehen, es ist immer auseinandergefallen. Und es wird immer weniger und weniger. Und am Ende nicht zusammengefügt, sondern auseinandergefallen. Dann ist nicht nur Satan der Verkläger der Brüder, wir sind alle Verkläger der Brüder, wir verklagen gegeneinander. Dann braucht Satan dich nicht mehr zu verklagen. Sondern wir haben genug Verkläger schon in der Gemeinde, weißt? Sogar bist du ein Verkläger. Das Satan hat so viele Gehilfe. Gehilfen und Gehilfen. Gehilfe. Er braucht nicht mehr zu verklagen, weil er so viele Gehilfen haben in der Gemeinde. Dann ja, er kann schon ausruhen. Er sagt, ja, ich kann schon ausruhen. Da gibt es genug, der diese Arbeit für mich macht. Gibt es im Feigen keinen Verkläger? Gibt es in Tübingen, gibt es in Zürich keinen Verkläger? In der Schweiz kein Verkläger? In Deutschland kein Verkläger? Ist Satan der einzige Verkläger? Wie verklagt er? Durch dich. Wie der Herr braucht auch dich. Meinst du der Satan nicht? Er braucht auch Menschen. Wir können so auf diese Weise Zion nicht aufbauen. Denk nicht, es ist so einfach, Zion aufzubauen. Nein. Wir müssen diesen wunderbaren Eckstein, den Gott so geschätzt hat. Schätzt du Christus als Eckstein? Schätzt du alle lebendigen Steine in der Gemeinde? Oder bist du froh, dass sie abhauen? Sogar bist du froh sein, dass er nicht da ist. Dann braucht er nicht zu kommen, ohne Gemeinschaft mit dir zu haben. Wer bist du? Wir sind vermessen. Wir sind alle so vermessen. Zion aufzubauen. Oh Herr, wenn es so einfach gewesen wäre, hätte es schon längst geschehen. Oh Herr Jesus, gell, deshalb brauchen wir diesen kostbaren Stein. Was für Gott so kostbar ist, muss es auch für jeden von uns kostbar sein, wenn wir diesen Stein sehen. Was für einen Preis hat der Herr bezahlt? Und was für einen Preis hast du bezahlt für Zion? Deshalb denkst du nicht so sehr, dass es kostbar ist, weil du nicht bezahlt hast. Du hast alles umsonst bekommen. Gnade, Gnade. Und du denkst, du hast verdient. Du hast verdient. Verdient? Was haben wir verdient? Du hast verdient, dort zu sein, die anderen nicht. Ja? Zusammengefügt. Nur aus dem Haupt heraus. Aus diesem Eckstein, sagte uns Epheserbrief. Paulus sagt nicht anders. Zuerst müssen wir in ihm hineinwachsen. Dann aus ihm heraus wird alle Teile, alle Glieder fest zusammengefügt. Ohne Leben können wir nicht zusammengefügt werden. Eher gehen wir auseinander. Ja, wenn ein Mensch tot ist, dann am Ende bleiben nur Knochen auseinander. Die toten Gebeine habt ihr nicht gesehen, diese Vision? Diese Vision müssen wir auch sehen. In Hesekiel. Hä? Was ist einfacher? Auseinanderzulegen wie tote Gebeine oder zusammengefügt zu werden? Weißt du, zusammengefügt zu werden brauchen wir ein großes, wunderbares Auferstehungsleben. Brauchen wir ständig diesen Wind des Lebens. Diesen Atem des Lebens. Und nicht nur einmal, sondern täglich, mehrmals. Da müssen wir weissagen, Winde, komm hervor, blase diese Getötete an. Und dann tun wir nicht Buße. Wir denken, okay, Herr, es tut mir leid. Weißt du, es tut mir leid, reicht nicht aus. Reicht nicht aus. I'm sorry. So, sorry? What happened after your sorry? Da müssen wir umkehren, das Richtige tun. Sonst wird es keine Änderung in deinem Wesen sein, sonst wirst du nicht heilig sein. Dann können wir nicht diesen lebendigen Geist in uns erfahren. Wenn wir dauernd den Geist betrüben oder dämpfen, wie können wir dann lebendig sein, sagt es mir. Wenn das Wort in uns nicht mehr redet, nicht mehr Geist und Leben ist. Jemand hat es richtig gesagt. Wenn ich das geschriebene Wort Gottes nicht gehorche, wie kann ich dann noch die Stimme des Heiligen Geistes hören? Wenn im Wort es so, schon so klar geschrieben steht, dann brauche ich keine Stimme mehr. Wenn ich aber das Wort Gottes nicht beachte, dann ist es auch nicht mehr nötig, für den Heiligen Geist zu mir zu reden. Deshalb das Wort und der Geist muss immer zusammenstimmen. Der Geist in dir, das Wort vor dir. Denn diese zwei müssen übereinstimmen alle Zeit. Als lebendige Steine. Und pass auf, dieser Stein, wenn wir nicht beachten, wird es zu einem Stein des Anstoßes für dich werden. So, es kommt drauf an, was willst du? Viele haben Anstoß genommen an dem Wort Gottes. Als wir über den priesterlichen Dienst gesprochen haben, oh, wir müssen wahre Anbeter sein. Viele haben Anstoß genommen. Habt ihr nicht Erfahrung gemacht, Brüder, in Feigen? Ist das nicht geschrieben in der Bibel? Heilige Priesterschaft? Geistliches Haus zu opfern, geistliche Opfer? Nein, das brauchen wir nicht heute im neuen Bund. Ne? Aber es steht geschrieben, was soll ich machen? Haben Sie Anstoß genommen? Anstoß. Wenn wir diesen lebendigen, wunderbaren, kostbaren Stein Jesu für den Plan Gottes, für Gottes Vorsatz, denke nicht, wir wissen alles. Nein, heute sage ich dir, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nicht weiß. Dann muss ich ständig auf ihn vertrauen und sage, Herr, zeige mir, öffne meine Augen. Erneuere meinen Denksinn, ich möchte gerne wissen. Denn die Zukunft liegt vor mir. Weißt du, was morgen geschehen wird? Meinst du, was wir wissen heute, wie wir ziehen und bauen, ist das ausreichend? Nein, der Herr möchte dir nicht alles gleich zeigen. Das ist nicht der Weg des Herrn, der Herr zeigt dir Schritt für Schritt. Ja. So, wenn wir so stolz sind und denken, wir wissen schon alles, wir brauchen nichts Neues mehr, gell? Da hat ein Bruder sogar eine Botschaft gegeben, wir brauchen nur die alte Suppe wieder zu erwärmen, das reicht schon. Für dich vielleicht reicht das, aber nicht für Gott. So, wer nicht offen sind, etwas Neues von dem Herrn zu empfangen, was Dinge, die wir noch nicht gewusst haben, große und unfassbare Dinge, weißt du, Christus hat nichts mehr uns zu sagen heute. hast du seine Grenze gestoßen, ne? Dann weißt du schon alles. Gratuliere. Dann wirst du Anstoß nehmen. Jedes Mal, wenn der Herr dir etwas Neues zeigt, du sagst, nein, das kann nicht sein. Ne? Ja, dann weißt du besser als Gott. Oh, warum müssen wir zur Versammlung bringen und dann diese Opfer dem Vater da in Jerusalem bringen? Warum? Weil das Wort das sagt. Oh ja, ich kann jederzeit, jedem Ort Gott ein Opfer bringen. Wer sagt das? Auch in der Dusche kannst du Gott ein Opfer bringen. Oh ja, bitteschön. Dann wird Gott heißes Wasser ausgießen, das gekocht ist auf deinem Kopf. Auf deinem Dummkopf. Dann wird dieser Eckstein zu einem Mühlstein fallen auf dich und wird dich zermalmen. Wir sind so vermessen, liebe Brüder. Vergib mir, wenn ich so starr manchmal rede, sonst geht es nicht in unserem Kokosnuss hier so hart. Weißt du, das ist der härteste Teil unseres menschlichen Körpers. Steinhart. Und am Ende, was geschieht? Wenn wir Anstoß nehmen, wir zerstören Gottes Bau. Wir verführen die Heiligen. Aber das Schlimmste ist, wir verhindern, dass Gott sein Haus baut durch die lebendigen Steine. Das ist es, was Petrus uns sagen möchte. Deshalb die vorhergehende Botschaft ist so wichtig. So wichtig, liebe Brüder. Ja. Und es gibt vieles, was wir darüber noch Gemeinschaft haben können. Aber wir haben keine Zeit. Aber das macht nicht. Der Geist wird euch zeigen. Zion ist nicht jedermanns Sache. Aber es ist Gottes Sache. Am Ende wirst du sehen, selbst sehen wir dort in Offenbarung 14, wir stehen mit dem Lamm auf dem Berge Zion da oben, vor dem Thron Gottes. Das ist das Endziel da, Zion. Und Jerusalem ist eine heilige Stadt, nicht eine große Stadt, sondern eine heilige Stadt, Jerusalem, in Offenbarung 21. Heilig, Zion. Jetzt diese zwei Namen dürfen wir nicht mehr vergessen. Zion. Diese Stadt des lebendigen Königs, großen König, in Jerusalem, Stadt des Friedens. Heilig und ein Königreich. Lob den Herrn, es ist nicht nur eine Wohnung, es ist ein Königreich. Der Herr wird herrschen auf der ganzen Erde. Heute in Zion, wenn der Herr nicht einmal dein Leben über dein Leben und mein Leben herrschen kann, dann wie können wir dann herrschen mit dem Herrn über die Nationen? Wenn ich heute nicht bereit bin, herrschen zu lassen von ihm, wie kann ich dann mit ihm zusammen herrschen, wenn das Reich kommt? Und dann im Gemeindeleben, hey Jesus, was seht ihr, das Gemeindeleben ist? Ja. Der Herr erbarme dich, erbarme sich uns. Wir haben viel zu lernen, viel zu tun, aber wenig Zeit. Ich hoffe, dass wir alle lernen, okay? Nicht nur eine Konferenz zu halten und dann vergessen. Amen. Es ist wieder Zeit, die Zeit ist um. Wir brauchen mehr Zeit, über Zion zu reden, okay? Müsst ihr noch mehrmals über Zion hinein auszugraben, Brüder. Eine wunderbare heilige Burg, ein Berg, ein heiliger Berg, ich sage euch. Und Psalm 99 zum Beispiel, gell? Der Herr ist groß, der Herr, Gott ist heilig in Zion, das müssen wir kennen. Ja, mindestens dreimal, viermal hat Psalm 99 gesagt, Gott ist heilig in Zion, Gott ist groß in Zion. Und in Zion, weil es ein Königreich ist, es gibt Gericht dort. Es gibt Gerechtigkeit dort. Gott richtet dort. Das Gesetz Gottes ist dort. Warum hat Gott dem Volk Israel Gesetz gegeben, bevor sie in das gute Land hineingeht? Warum braucht sie das Gesetz? Weil es ein Reich ist. Ein Reich ohne Verfassung ist kein Reich. Dann kann jeder tun, was gerecht ist in seinen Augen. Wir haben Vorschriften im Worte. Beachte die Vorschriften, liebe Geschwister, liebe Heiligen, beachte die Vorschriften des Herrn. Dann können wir Zion gemeinsam aufbauen. Dann werden wir eine heilige Nation sein. Heilige Nation ist nicht so einfach. Es ist alles so unheilig, wie der Bruder mitgeteilt hat. Schau mal, diese ganze Welt heute ist so unheilig. Und sind wir auch genauso, oder? Dann müssen wir genau das Gegenteil sein. Je unheiliger sie sind, umso mehr heiliger müssen wir sein. Und nicht gleich diesen Menschen da sein. Ah, Herr Jesus, wir sind manchmal, wenn wir an uns selbst schauen, armselig. Arm wie ein Kirchenmaus, sagen die Deutschen. Die Mäuse in Kirche, kannst du dir vorstellen. Ja. So, lobe den Herrn, gell? Wir sind ein besonderes Volk, ausgesondert, ein heiliges Volk, ein Volk seines Eigentums. Was meinst du? Wenn wir Gottes Eigentum sind, meinst du, Gott möchte unheiliges Eigentum haben? Und wenn wir unheilig sind, wie können wir die Tugenden dessen, der uns berufen hat, verkündigen zu den ganzen Nationen. Wenn die Leute, die Neuen, die Studenten, die Suchenden nach Vaihingen kommen, nach Zürich kommen, was sehen sie dort? Oder nach Pforzheim kommen, zu den Gemeinden kommen. Zion haben sie eingeladen, das himmlische Jerusalem. Himmlisch, ja, sind wir wirklich himmlisch oder irdisch? Ja. Den Namen alleine reicht nicht aus. Sie sollen eine heilige, wunderbare, himmlische Zion sehen, die Stadt des lebendigen Gottes. Und erinnere, dort ist Gott der Richter aller. Petrus sagt, Gott ist der Richter. Und das Gericht fängt im Hause Gottes an. Oder nicht? Und wer ist der Richter? Gott ist der Richter. Selbst unser Herr hat das Gericht dem gerechten Gott überlassen. Und du richtest gleich. Ob Bruder oder Schwester, manchmal richten die Schwestern noch stärker als die Brüder. Ja. Leider ist es so. Lass uns Buße tun. Ja. Lass uns lernen, lass uns umkehren. Damit Zion gebaut wird. Es geht nicht um dich persönlich oder mich persönlich. Wie oft habe ich dem Herrn gebeten und bittet, Herr, halte mich fest, nicht um meinetwillen, sondern um den anderen Willen. Der Herr sei uns gnädig. Okay. Amen. Bis morgen Abend wieder. Huh? Mm-hmm.